Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Mit Marina Schweizer. Vor einem halben Jahr haben wir hier im Deutschlandfunk über Sport und Depressionen gesprochen und uns dabei auf den Freizeitsport konzentriert. Wo kann Sport wie helfen und wo gar nicht? Schon damals war klar, der Spitzensport ist ein ganz eigenes Kapitel. Und darum dreht sich das Sportgespräch heute, zum Beispiel um den Umgang mit Depressionen im Spitzensport. Hat sich etwas verändert seit dem Freitod des Fußballers Robert Enke, der sich zum 10. Mal jährt? Unser heutiger Gast ist der passende Ansprechpartner dafür. Er hat viel Erfahrung im Umgang mit psychisch kranken Athletinnen und Athleten. Er war Robert Enkes Arzt. Valentin Marxer ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, unter anderem Mitbegründer des Instituts für Sportpsychiatrie in Köln. Er war selbst Leistungssportler, nämlich Handballer. Schön, dass Sie da sind, Herr Marxer. Willkommen.
Dankeschön.
Sie haben gerade zusammen mit dem Psychiater Karl-Jürgen Bär ein Buch über die psychische, die seelische Gesundheit im Spitzensport geschrieben. Ist das ein Zeichen dafür, dass es nach wie vor viel Unwissenheit über dieses Thema gibt?
Absolut. Die seelische Gesundheit im Leistungssport als wissenschaftliches Thema existierte bis vor 10 Jahren in Deutschland nicht. In der Öffentlichkeit eigentlich noch immer nicht. Man geht davon aus, dass alle Leistungssportler, Athleten seelisch gesund sind. Man setzt es praktisch voraus und beschäftigt sich nicht damit.
Kommt das daher, dass man denkt, Athletinnen und Athleten sind Menschen, die konstant Glücksgefühle produzieren und ja ihrem Traum nachgehen können und deshalb so als Inbegriff des starken Menschen gelten?
Mitunter auch, das ist auch ein Aspekt. Aber da gibt es so viele andere Faktoren, die dann eine Rolle spielen, wie mit dem Thema in der Öffentlichkeit umgegangen wird. Also ich schildere Ihnen kurz meine Erfahrung. Nach dem Tod von Robert Enke habe ich die wichtigsten Verantwortlichen in Sportmedizin und Sportpsychologie angerufen, angeschrieben. Um vorgeschlagen, etwas für die seelische Gesundheit im Leistungssport zu tun, uns besser zu vernetzen, zu organisieren, wissenschaftlich und auf der Behandlungsebene. Die einheitliche Antwort der Kollegen war, ja, das ist interessant, aber im Leistungssport haben wir ja keine seelischen Störungen. Also ist das Thema jetzt nicht so dringend, das sind Einzelfälle. Damals gab es in der wissenschaftlichen Literatur noch vorwiegend eine Art von Selektionshypothese. Das heißt, die Kollegen gingen davon aus, gehen teilweise noch immer, dass sich nur die Stärksten durchsetzen, also die sowieso seelisch anfällig waren, körperlich auch. Die schaffen gar nicht in die Bundesligen oder zu Olympischen Spielen. Heute wissen wir nach 10 Jahren in der Öffentlichkeit mehr. Wir Behandler wussten schon damals oder wir Sportler wussten schon damals, dass es anders ist.
Warum muss man denn diesen Zusammenhang Leistungssport und seelische Gesundheit überhaupt so herausstellen? Also gibt es aus Ihrer Sicht herausragende Zusammenhänge zwischen diesen beiden Phänomenen?
Ja, schauen Sie mal, die Leistungssport ist ja kein Gesundheitssport. Gesundheitssport hat Gesundheit zum Ziel, Leistungssport hat Leistung zum Ziel.
Und ist manchmal dann das Gegenteil von Gesundheitsfördernd.
Entsprechend haben wir sehr viele Nebenwirkungen, schädigende Wirkungen, die durch zu viel Sport entstehen. Und das ist im körperlichen Bereich ganz selbstverständlich. Da kümmert sich die Sportmedizin drum, dass es im seelischen Bereich auch schädigende Wirkungen des zu viel Sport oder der Umstände, in dem Leistungssport beschrieben wird, auch gibt. Das ist wenig bekannt. Die Tatsache ist aber, dass wir in Leistungssport genauso viele seelische Störungen haben wie in der Allgemeinbevölkerung. Zweitens, dass in manchen Sportdisziplinen sogar vielfach mehr seelische Störungen auftreten.
Welche Essstörungen?
Disziplin? Essstörungen zum Beispiel.
Beim Turnen oder rhythmische Sportgymnastik?
Gewichtsabhängige Sportarten. In manchen Studien sogar bis 5 bis 7 Mal mehr. als in der Allgemeinbevölkerung. Und drittens, dass den Leistungssport sportspezifische seelische Störungen auftreten. Also wir haben gerade ästhetische Disziplinen angesprochen, da gibt es Anorexia Athletica. Nicht alle Athleten behalten die nach dem Leistungssport, aber sehr viele.
Anorexie bedeutet, dass man eine Essstörung, eine Magersucht
genau.
hat.
Das ist auch erwünscht, weil man Gewicht halten muss, weil bestimmte Körperproportionen in sehr frühem Alter schon eingehalten werden müssen. Das heißt, damals galt auch noch, mehr Sport macht gesund, auch im seelischen Bereich. Nicht? Wer sie durchsetzen kann, der kann sich im Leben durchsetzen. Wir wissen heute, dass es nicht stimmt, dass zum Beispiel bei NBA amerikanische Basketballer, Footballspieler 50-60% 5 Jahre nach der Karriereende insolvent sind. Das heißt, sie können nicht für sich sorgen. Und wir wissen auch aus den Interviews, die zunehmend häufiger werden, Michael Phelps ist
der Schwimmer.
Der Schwimmer ist erfolgreichste Olympionik aller Zeiten. Und er sagt, nach jeder Olympiade war ich erschöpft, depressiv. Nach der letzten Olympiade wollte ich mich umbringen und jetzt bin ich in Behandlung. Und sehr dankbar dafür. Also das heißt, wir müssen heute sagen, also Leistungssport ist fantastisch. Ich bin ja selber noch immer Sportler. Aber es ist nicht zwangsläufig automatisch gesund. Und es ist auf jeden Fall, wie viele Leistungssportler, ein Risikobereich. Und das wird zu wenig beachtet. Deshalb haben wir auch momentan in dem System Leistungssport noch keine Disziplin für seelische Gesundheit.
Also Sie haben angesprochen, es gibt den Bereich Zukunftsängste, Risiko, was vielleicht dann in manchen Menschen etwas schürt. Wie ist es mit dem Umgang mit Druck? Wann macht Spitzensport und dieses System, in dem auch sehr viel Druck herrscht, krank?
Das ist auch eine sehr individuelle Sache. Schon deshalb raten wir oder haben Empfehlungen rausgegeben in einer Zeitschrift, zum Beispiel im Januar im Zeitschrift Leistungssport, dass sportpsychiatrische Beratungen in allen Sportdisziplinen mindestens einmal im Jahr, auch im Jugendbereich, durchgeführt werden müssen. Weil eins darf man nicht vergessen, natürlich müssen wir Sportler mit dem Druck umgehen. Dieser Leistungsdruck ist aber immer größer geworden. Als ich noch Leistungssport betrieben habe, da haben wir 4-mal die Woche trainiert, 1-mal gespielt. Gegen Ende meiner Karriere musste ich schon häufiger 2-mal trainieren. Heute ist es gang und gäbe und sie haben noch 3 Spiele in der Woche. Heute werden sie analysiert. Wir hatten damals einen Videorekorder für die Trainings- und Spielaufnahmen. Heute haben jede Bundesligist hat mehrere Analysten, die im Training Kilometer, Laufkilometer messen und so weiter. Das heißt, der Druck ist immens. Die Gelder sind auch immer größer geworden und nicht jeder Sportler kann mit diesem Druck umgehen. Sie müssen sich so vorstellen, wir haben körperliche Talente, aber die körperliche Gesundheit, das heißt der beschaffene Bindegewebe, Gelenke, gehen nicht einher mit diesem körperlichen Talent. Viele Sportler müssen schon aus diesem Grund, obwohl die hochtalentiert sind, Karriere beenden. Das ist im seelischen Bereich nicht anders.
Also manchmal macht das Skelett nicht mit und manchmal macht der Kopf
oder
die Seele nicht mit.
Zum Beispiel. Und wir unterschätzen total, dass nicht jeder Sportler gleiche Biografie, gleiche Prädisposition und Anfälligkeit mitbringt. Das heißt, wir haben auf diesem Gebiet auch hochtalentierte junge Sportler, die einfach seelisch, entweder genetisch oder aufgrund der familiären Bedingungen, unsichere Bindungserfahrungen, nicht die Disposition von vornherein mitbringen, um mit diesen Druckverhältnissen umzugehen. Und die lassen wir total alleine oder verschreiben den oder empfehlen den mentale Techniken, die das erlernen sollen. Aber das ist sehr wichtig für den Bereich des Wettkampfs. Nur zwischen den Wettkämpfen müssen wir uns um die seelische Gesundheit kümmern.
Jetzt sprechen Sie gerade einen Unterschied an in der Behandlung, wenn man so will. Mentales Training, das ist etwas, das ja gerade Konjunktur erlebt im Sport. Warum differenzieren Sie da so stark? Weil mentales Training mit der Arbeit eines Psychiaters wenig zu tun hat?
Kann man nicht sagen, aber es ist tatsächlich nicht unser erster Schwerpunkt. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Da ist noch ein Vorurteil, was im Leistungssport herrscht. Das heißt, wir unterscheiden derzeit nicht zwischen der mentalen Stärke und seelischer Gesundheit. Das ist insofern katastrophal für manche Leistungssportler, weil man dann vergisst, was auch hinter den Erfolgen, hinter den sehr mental starken, erfolgreichen Sportler tatsächlich im Privaten passiert. Beste Beispiel habe ich schon erwähnt, Michael Phelps, aber viele, viele andere. Das heißt, auch erfolgreiche Sportler, wenn Sie Tiger Woods denken, mit seinen Sucht.
Auch Per Mertesacker, der von seinem Würgereiz gesprochen hat, vor Spielen teilweise.
Ja, das heißt, wir Zuschauer, aber auch Trainer, auch Verantwortliche, die Sportler selbst, sind in Wettkampfsituationen gezwungen, alles Störende, also alles, was an unguten Gefühlen, an seelischen Beschwerden, körperlichen Schmerzen betrifft, zu verdrängen. Das ist für Wettkampf notwendig, deshalb ist das mentale Training auch wichtig und deshalb sind ja auch Sportpsychologen in jedem Verein unbedingt wichtig. Aber zwischen den Wettkämpfen müssen wir uns um die seelische Gesundheit kümmern und um die Gesamtpersönlichkeit.
Was wird da gemacht?
Also, um es nochmal ein Stück zu verdeutlichen, um besser zu unterscheiden. James Lear, ein amerikanischer Sportpsychologe, hat das fantastisch unterschieden. Er meint, wir müssen zwischen Wettkampfpersönlichkeit und Gesamtpersönlichkeit unterscheiden. In der Wettkampfpersönlichkeit sind wir gezwungen, wie Schauspieler, alles auszublenden, was uns für einen guten Wettkampf stört. Deshalb gibt es auch sehr viele Vorträge, was können wir vom Sportler lernen? Und das ist tatsächlich so. Viele Fähigkeiten, die wir in so engen Wettkämpfen gelernt haben, können wir im Privaten benutzen, aber nicht alles. Das heißt, gleichzeitig sind wir auch gezwungen, die andere Teile der Gesamtpersönlichkeit, die uns auch sehr wichtig sind, zu verdrängen. Und jetzt kommt hinzu, in professionellen Sportarten sind die jungen Spieler schon sehr früh getrennt von den Familien, von Peergroups. Das heißt,
also Freundeskreis und so.
Vom Freundeskreis, sie sind auch, werden daran gehindert, notwendige soziale Erfahrung zu machen, um die Gesamtpersönlichkeit zu entwickeln. Jetzt stellen Sie sich mal vor, jemand, der noch erfolgreich ist, der hat in sehr frühen Jahren sehr viel Geld, sehr viele Bewunderer. Und dem beizubringen, dass er vielleicht auch noch mal irgendwie ein Studium oder Fernstudium machen könnte, um sich weiterzubilden oder wichtige soziale Erfahrungen noch zu machen, für den ist es sehr schwierig zu unterscheiden, wer seine Freunde sind. Da gibt's unglaublich viele, die sich da als Berater anbieten. Und das ist für besonders junge Spieler oder Spieler, die aus Verhältnissen kommen, die nicht so stabil sind, sehr schwierig.
Sie sprechen das ja an. Also die Sportpsychiater wollen sich zwischen den Wettkämpfen um die seelische Gesundheit kümmern. Was wird da konkret getan? Was kann getan werden?
Also durch eine regelmäßige sportpsychiatrische Beratung könnten sowohl die Jugendlichen als auch die Sporteltern, übrigens ein sehr wichtiger, unsichtbarer Spieler in diesem Feld.
Die Eltern,
Sporteltern, überhaupt auf das Thema aufmerksam gemacht werden. Derzeit ist das Thema sozusagen tabu oder wenn erstmal Krisen auftreten, wird darüber gesprochen, aber dass man sich selbst als Sportler um die seelische, nicht nur körperliche und seelische Gesundheit kümmern soll, sollte durch diese Gespräche erstmal bewusst gemacht werden. Zweitens, in den Risikosportarten, wie meinetwegen ästhetische Sportarten bei Anorexia Athletica oder auch was Kampfsportarten und Kopfschuss anbetrifft. Fußball ist derzeit auch.
Kopfball zum Beispiel.
Kopfball ist ein Thema in unseren Veröffentlichungen, weil wir wissen, dass auch leichte hirnorganische Beeinträchtigungen sich summieren, Gehirn auch nichts vergisst. Solche Themen könnten dann nicht nur als Prävention, sondern auch bei einzelnen Sportlern im Laufe der Karriere begleitet werden. Drittens, es ist ein Unterschied, ob ein Leistungssportler groß wird mit dem Bewusstsein, wenn ich Probleme habe, bin ich selber schuld. Und dann kann ich mentales Training machen. Und wenn das nicht reicht, dann hab ich versagt. Oder ob er Gefühl hat, zwischen den Wettkämpfen kann ich auch alle Gefühle zulassen. Und die helfen mir wieder als Signale, mich besser um meine seelische Gesundheit zu kümmern und entsprechende Maßnahmen in Anspruch zu nehmen.
Das Sportgespräch heute mit Valentin Marxer, der als Psychiater auch viele Spitzensportler betreut und selbst früher Spitzenathlet war. Herr Marxer, Sie haben jetzt gerade das Wort auch Tabu angesprochen oder auch Unwissenheit, zum Beispiel unter Eltern, aber eben auch unter Athletinnen und Athleten selbst. Lassen Sie uns über dieses Tabu vielleicht nochmals sprechen. Wie haben Sie das denn im Vergleich zu heute damals, als es um Robert Enke ging, wahrgenommen?
Vor dem Tod von Robert.
Genau.
Ja, also ich war als Behandler mit vielen Sportlern beschäftigt und ich wusste nicht von anderen Behandlern und es fand immer sehr anonym und isoliert statt. Es ist ja auch klar.
Ist eine Privatsache.
Es musste auch so sein. Und mir persönlich wurden zwei Sachen nach diesem Ereignis klar. Zum einen habe ich immer meine eigene Sportkarriere nachgedacht und mir wurden Situationen klar, die ich vorher nicht erinnert, verdrängt, für bedeutsam gesehen habe. Zum Beispiel, dass ein Handballer von uns am Alkoholsucht gestorben ist nach der Karriere. Zum Beispiel ein anderer ist psychotisch geworden. Oder die Situation mit Joe Deckham, der während des Spiels bei Budapest.
Der Handballer, muss man kurz sagen, aus dem Weltmeisterteam 78.
Genau. Der am Kopf verletzt ist und derzeit im Rollstuhl sitzt. 6 Monate danach im Koma lag. Mir wurde überhaupt klar, dass wir das Spiel fortgesetzt haben, während er bewusstlos liegend auf Krankenwagen im Umkleideraum wartete. Also solche Situationen wurden mir ein wenig bewusster. Und zweitens, durch dieses Ereignis wurde mir klar, dass wir etwas im Leistungssport verändern müssen und dass die Sportler schwächste Glied in der Kette sind und wir Behandler erst etwas öffentlich machen müssen oder uns wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigen müssen, damit sich etwas ändert.
Damals gab es ja auch viele Bekenntnisse. Man wollte viel verändern im Sport. Sie sind ja auch Kuratoriumsmitglied der Enke-Stiftung. Was hat sich denn getan?
Also zunächst mal hat die Enke-Stiftung dazu beigetragen, dass über eine Erkrankung, nämlich Depression, mehr gesprochen wird im Zusammenhang mit Leistungssport. Zweitens haben wir Sportpsychiater uns organisiert. Wir haben institutionelle Strukturen geschaffen. Wir haben Veröffentlichungen gemacht. Wir haben 2 Bücher rausgebracht. Einmal, was Sport therapeutisch bewirken kann. Zweitens, jetzt im Mai, ein Buch Seelische Gesundheit im Leistungssport. Und drittens, es gibt ja dadurch angeregt auch im Sportmediziner- und Sportpsychologenbereich mehr Weiterbildungsinhalte aus diesem Bereich. Also da beginnt eine öffentliche Diskussion, wobei das natürlich sehr schwierig ist und die Widerstände auch sehr groß sind.
Von wem?
Es gibt so eine Art, unheilvolle Allianz, würde ich fast sagen, von sehr vielen Gruppen, teilweise bewusst, teilweise auch unbewusst. Fangen wir mit Sportler an. Ich zähle mich noch immer ein Stück dazu. Also wir müssen auf unsere Stärken konzentriert sein. Wir müssen alle Schwächen, alle Schmerzen, seelische, körperliche, verdrängen, um gut spielen zu können. Ob sie vielleicht einen Trauerfall in der Familie haben, ob ihre Freundin sie einen Tag vorher verlassen hat, das Spiel muss gespielt werden. Das ist ja klar.
Also die Sportler sind die einen in der unheilvollen Allianz.
Wir Sportler selbst sperren uns gegen die ganze Realität. Das ist die eine Seite. Die zweiten, die Trainer sind ja heilfroh. Wenn ein Sportler sagt, es ist alles in Ordnung, dann fragen die, was auch verständlich ist, auch nicht mehr nach. Und wir wissen von vielen, aber Uli Borowka ist auch ein Beispiel, wo er sagt, ich habe Unmenge getrunken und weitergespielt. Das heißt, wenn die Leistung stimmt, werden sie aufgestellt. Das Dritte ist die Öffentlichkeit und die Presse, die natürlich sehr viel mehr verdient mit guten Nachrichten.
Erfolgsgeschichten.
Und die nur dann auf Skandale eventuell warten, aber dazwischen, nämlich das ganz Persönliche, Alltägliche, die Gesamtpersönlichkeit der Sportler interessiert eigentlich oder lässt sich schlecht verkaufen. Viertens sind die auch viele Berufsgruppen im Sport in diesem Bereich, die sich teils für den Bereich zuständig fühlen und Ängste haben, dass die irgendwie ihren Job verlieren könnten. Und zuletzt sind die auch Vereine und Verbände, die mir auch ganz klar sagen, ja, also das Produkt Fußball oder Handball oder Basketball wird dadurch schlechter verkauft. Das heißt, die Befürchtung, aus meiner Sicht falsch verstanden, dadurch eine marktwirtschaftliche Nachteile. Ich denke, dass es beide nicht stimmt.
Jetzt haben Sie Vereine und Verbände angesprochen als Teil einer, ja, wie Sie sagen, unheilvollen Allianz. Würden Sie tatsächlich sagen, dass so viele Vereine und Verbände da so eine ablehnende Haltung haben oder sind Sie inzwischen auch bemüht, eine Art Frühwarnsystem einzubauen?
Also, wenn Sie fragen, was sich in den letzten 10 Jahren geändert hat, dann gibt es eben Bewegungen, die ich aufgezählt habe, wo sich nichts verändert hat, ist auf dem Gebiet der Vereine und Verbände. Auch im olympischen Sportarten. Wir haben seit den 70er Jahren 2 Pastoren, einen evangelischen und einen katholischen, der deutsche olympische Mannschaft begleitet, um sich um Seelenfrieden kümmert. Aber wir haben keinen Sportpsychiater, wir haben keinen Facharzt, Fachmann für seelische Gesundheit der Leistungssportler.
Also Psychologen sind aber mit dabei.
Ja, aber die sind ja nicht für die seelische Gesundheit ausgebildet. Die haben keine medizinische, psychotherapeutische, psychosomatische, müssen die auch nicht haben. Die können uns aber wertvolle Hinweise geben, wenn wir mit denen zusammenarbeiten würden. Das heißt, auf dem Gebiet der Verbände und Vereine hat sich nichts verändert. Was als Antwort bei den Vereinen und DFL passiert ist, dass sie darauf sich jetzt konzentriert haben, jeden Verein einen Sportpsychologen zu beschäftigen, was auch schon ein Vorteil ist. Wenn wir aber dabei bleiben, dann haben wir noch ein Problem dazu, weil dann würden wir den Eindruck vermitteln, es ist alles gut, wir haben reagiert, aber die Verstärkung der mentalen Techniken verstärkt das Problem noch und löst das Problem nicht. Das heißt, wir brauchen neben den Sportpsychologen mindestens in einem großen Verband sportpsychiatrische Berater, die gemeinsam mit den Sportpsychologen, Sportmediziner das Feld bearbeiten.
Auf was müssen Eltern und Trainer achten, wenn sie einen Athleten in ihrem Umfeld haben, eine Athletin, um Teil dieses Frühwarnsystems vielleicht zu sein?
Also worauf Sie vielleicht denken könnten, ist, dass sowohl Trainer als auch Eltern und Sportler ein Team sind. Und die alle haben beste Absichten, gerade wenn es Begleitung der jungen Sportler betrifft. Und wenn sie verstehen, dass sie eigentlich ein Ziel verfolgen, nämlich einen guten Sportler zu bekommen und das auch langfristig, dann geht das nicht gegen den Sportler und gegen seine Gesundheit, und dazu gehört die seelische Gesundheit dazu, sondern nur mit. Das heißt, sowohl die Eltern als auch die Trainer müssten genauso viel Interesse auf kurzfristige sportliche Erfolge setzen wie auf die persönliche Entwicklung des Sportlers, weil nur das garantiert uns sowohl einen sportlichen Erfolg als auch eine gute Karriere nach der sportlichen Karriere.
Ich möchte gerne noch am Ende dieses Gesprächs Ihre Formulierung aufgreifen, der unheilvollen Allianz, die Sie im Laufe dieses Gesprächs beschrieben haben. Was wäre als Sportpsychiater und ehemaliger Spitzensportler 10 Jahre nach dem Freitod von Robert Enke Ihr Appell, Ihr dringlichster Appell an diese unheilvolle Allianz, um dieses ganze Thema seelische Gesundheit, auch Depressionen im Spitzensport weniger zu tabuisieren?
Also Appell nicht, aber mein Wunsch oder unser Bemühen ist, auch jetzt mit der neuen Gesellschaft für Sportpsychiatrie, dazu beizutragen, dass sowohl die Berufsgruppen in diesem Bereich, nämlich die Sportpsychologen und Sportmediziner, mehr dazu gewonnen werden zu sehen, dass die Zusammenarbeit mit uns auch denen hilft. Das heißt, ich arbeite mit sehr vielen Sportpsychologen und ein guter Sportpsychologe ist froh, mit mir zusammenzuarbeiten, weil ein guter Sportpsychologe ähnlich wie alle Berufsgruppen seine Grenzen auch kennt, seine Fähigkeiten, aber seine Grenze. Mein zweiter Wunsch wäre ein Verein, zu verstehen, dass die Investition in die körperliche, aber auch in die seelische Gesundheit eines Leistungssportlers sich am Ende, sowohl was die Werbepsychologie anbetrifft, als auch was Marketing anbetrifft, sich auszahlt. Weil ich glaube, dass ein Verein, der gut glaubhaft machen kann, dass er sich nicht nur um körperliche oder so seelische Gesundheit der jungen Sportler kümmert, ein guter Werbeträger ist für sich selbst. Und zweitens, dass es viel billiger ist, sich um die Gesundheit der Sportler auf dem seelischen Bereich zu kümmern, als jedes Jahr neue Sportler aus verschiedenen Teilen der Welt für 2 Millionen, 3 Millionen billiger zu kaufen. Und drittens, unser größtes Anliegen von, was wir mit diesen Initiativen, aber auch mit dem Buch erreichen wollen, ist, an die Sportler und Athleten selbst zu appellieren, wenn sie so wollen, oder denen verständlich zu machen, dass sie die Einzige sind, die ihre Stärke, ihre Macht in diesem System entdecken müssen. Ohne die gibt es keine Fernsehübertragung, auch keine Sportveranstaltung. Und wenn die sich mehr um ihre seelische Gesundheit kümmern und das auch vertreten als eine notwendige Maßnahme in Vereinen und Verbänden, dann wäre es auch schon sehr viel erreicht.
Im Sportgespräch im Deutschlandfunk ging es heute um die seelische Gesundheit im Spitzensport. Zu Gast war der Psychiater und ehemalige Arzt von Robert Enke, Valentin Marxer. Herr Marxer, vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Sie können dieses Sportgespräch wie immer auch als Podcast nachhören. www.deutschlandfunk/Sportgespräch ist die Adresse. Ich bin Marina Schweitzer. Tschüss.